Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Es ist noch dunkel hier im VIP-Bereich der Süwag Energie Arena. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Richard, herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge, wie schon letztes Jahr, von Ping, Pong und Brause vom WTT Champions in Frankfurt. Fresh wie letztes Jahr, nur ohne die Tänzerinnen, oder?
Ja, die Tänzerinnen, die fehlen, ja. Aber wir haben so eine spezielle Atmosphäre hier. Ja. Wir haben das gleich, als wir reingegangen sind, festgestellt, ein VIP-Raum ohne VIPs, das hat eine ganz spezielle Ausstrahlung.
Das stimmt, bis jetzt ist nur Personal da. Mal gucken, vielleicht kommt der im Laufe der Aufnahme noch hier ein Promi vorbei, den wir noch...
Den würden wir verhaften.
Den verhaften wir, ja.
Ja.
Genau. Aber bis jetzt ist hier noch tote Hose. Aber so soll es ja auch sein, Richard. Wie gefällt es dir bis jetzt hier in Frankfurt? Wir sind an Tag Nummer 5 von 6. Wir haben ja 2 Tage weniger als die letzten beiden Jahre hier. Das heißt, heute ist Viertelfinale. Wie läuft es bis jetzt? Wie gefällt es dir bis jetzt hier in Frankfurt?
Gefällt mir, okay. Ich bin ja sozusagen ein halber Frankfurter. Ja, von Hanau hier rüber ist ja ein Katzensprung. Und mir gefällt es sehr gut. Also ich kann wirklich sagen, wir haben das ja jetzt das dritte Mal hier in Frankfurt. Und das ist schon nach wie vor einfach eine tolle Veranstaltung. Wenn man immer wieder schaut, wie das dann natürlich auch an den Streaming-Bildern rüberkommt, das ist eine Sache. Aber wenn man so live dabei ist, auch wenn ich jetzt so die Abendmatches mir vor allem angeguckt habe, wo dann auch, so diese Stimmung ein bisschen übergeschwappt ist. Nicht ganz wie in Montpellier, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, es war eine sehr, sehr gute Stimmung und die Spieler hat das natürlich auch immer so ein Stück weit getragen. Also mir gefällt es sehr gut.
Genau, und heute wird es ja, glaube ich, noch ein bisschen voller. Und morgen, ist so für dich bis jetzt die größte Erkenntnis aus diesen Tagen? Das muss ich jetzt nicht nur auf die Deutschen beziehen. Oder was ist dir besonders aufgefallen?
Also letztendlich besonders aufgefallen, es ist so, dass das natürlich ein unheimlich großer Tross ist, der mittlerweile von Woche zu Woche reist. Ne? Und wenn man mal einfach von den Europameisterschaften beginnt und dann so die Brücke schlägt von nach London zum Star-Contender, zum Champion nach Montpellier, zum Champion nach Deutschland, dann merkt man, denn der ein oder andere Spieler oder die ein oder andere Spielerin, die vielleicht bei dem einen Turnier super gut gespielt haben, haben dann schon beim nächsten Turnier so ein bisschen Federn gelassen, zeigt, wie mega eng alles ist, auf den verschiedensten Bereichen insgesamt, ja, und gut, es werden viele sagen, das tut Tischtennis absolut gut, wenn es eben so einen Wechsel gibt, der eine kann mal dort gut spielen, der nächste spielt dann vielleicht die nächste Woche gut. Ich bin so ein Stück hin und her gerissen, weil natürlich, wir haben unheimlich viele Chancen, gut zu spielen. Wir haben in Deutschland natürlich immer den Anspruch, überall gut zu spielen. Aber wir merken natürlich auch, der ein oder andere, dem fehlen jetzt am Ende des Jahres so ein paar Körnerchen. Jetzt mal weg von den deutschen Spielern, sondern so insgesamt. Und das ist natürlich so, dass wir alle auf vielen, vielen Hochzeiten tanzen. Und trotzdem ist es eine gute Sache, weil wenn ich jetzt mal gucke, als Beispiel Truls Moregard, der sensationell gut gespielt hat beim Champion in Montpellier. Und jetzt hier dann doch relativ früh gegen einen super stark spielenden Anton Kallberg raus ist, zeigt, wie schnell sich eben alles drehen kann.
Das stimmt. Und vielleicht noch ein Wort hier. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, ich glaube, wir hatten noch nie so viele... Oder wir hatten in Frankfurt noch nie so viele deutsche Spieler im Viertelfinale. Es sind jetzt noch 3 dabei heute. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die Chinesen sind hier nicht am Start. Ja. Wie siehst du das? Also man denke, man tut sich da kein Bein abbrechen, wenn man sagt, natürlich wird das Feld dadurch ein bisschen schwächer. Aber also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Klar sehe ich auch gerne einen Wang Chuqin und die ganzen Spieler. Aber so für die Veranstaltungen, spannende Duelle, wie gesagt, die Deutschen können ein bisschen tiefer gehen, vielleicht ein bisschen leichter, das ist gar nicht so schlecht, oder?
Ja, also ich will es mal so ausdrücken, wenn wir sehen, es ist schon der ein oder andere Zuschauer, der vielleicht nicht kommt, ja, weil klar, einfach klar, die Chinesen, genau, ja, also die fehlen hier, aber wenn ich mir mal anschaue über die Spannung der einzelnen Matches, über trotzdem die Qualität der Spiele, die Japaner sind komplett da, unsere Mannschaft, die Franzosen, also es ist schon nach wie vor ein super hohes Niveau. Würde mir trotzdem wünschen, dass das nächste Mal die Chinesen wieder dabei sind, gar keine Frage, aber jetzt ist das natürlich auch schon mal ein bisschen was anderes und das ein oder andere Spiel haben wir wirklich sehr, sehr gut für uns nutzen können.
Genau, und wir können ja verraten, es kommt dann nochmal der neue Vorstands, so ist er gar nicht mehr, der Vorstandsvorsitzende vom Deutschen Tischtennisbund vorbei, Dr. Wolfgang Dörner. Wolfgang, mal gucken, wann der hier reinschneidet.
Oh, jetzt auf da wie auf, es. Da kommt er um die Ecke mit großen Schritten.
Mit großen, schnellen Schritten kommt er um die Ecke. Das ist eine mentale Gabe von mir, glaube ich, dass ich ihn quasi herbeigerufen habe.
So sieht's nämlich aus.
Wir sind schon on air und ich habe dich gerade angekündigt und in dem Moment kommst du um die Ecke, Wolfgang. Das ist unglaublich, oder? Ja. Ich würde mal sagen, wir haben nur zwei Mikros, du darfst eins, oder willst du es weitergeben?
Ich gebe es gerne an Wolfgang weiter.
Gut, dann gibst du mal an Wolfgang weiter wahrscheinlich.
Du musst den Kaffee.
Das stimmt, du kannst, aber dann kriegst du gar nicht mit, was wir sagen. Vielleicht sprechen wir ja auch über den Sportdirektor, über die Position des Sportdirektors. Inwieweit ist der überhaupt noch essentiell für den Deutschen Tischtennisbund? Ja, wie zufrieden bist du? Du bist jetzt
auch vor allem gar nicht mehr.
Das stimmt, du bist jetzt. Ach so, du bist jetzt auch Vorstand, ne?
Mach jetzt deine Frage.
Wie ist denn das?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Sportvorstand, by the way.
Hättest du überhaupt eine Handhabe gegen ihn? Wie ist denn das jetzt noch? Man muss doch sagen, der DTB hat eine neue Struktur mit Aufsichtsrat und Vorstand. Wer könnte dich überhaupt? Kann dich nicht entlassen, oder?
Ich glaube, der.
Aber du kannst eine Petition beim Präsidium einreichen. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Ja. Ich glaube, das Gespräch entwickelt sich auch in die falsche Richtung hier gerade. Gell? Vor allem drei Deutsche im Viertelfinale hast du noch nie und Europameister. Noch nie hat Richard so fest im Sattel gesessen wie aktuell. Wolfgang. Schön, dass du da bist. Wir haben uns kurz verabredet. Du hast heute auch schon wieder Termine, ne?
Ja, ich düse gleich weiter zur Sportentwicklungstagung. Ja, da muss ich in unser Büro, ja, ins Haus des Sports. Ja.
Wie ist es für dich? Das ist deine erste Veranstaltung, internationale Veranstaltung in Deutschland, jetzt als CEO vom DTDB. Wie erlebst du das so? Wie nimmst du die Eindrücke wahr? Was machst du hier so? Und wie ist es für dich? Du bist ja selber auch ein Tischtennis-Enthusiast. Ja. Sag mal, wie ist es für dich
hier? Das stimmt. Das ist in der Tat der Fall. Ich jette hin und her zwischen der Halle, unserem Büro, wo man mal in Ruhe noch am Laptop ein paar E-Mails machen kann und ein paar Sachen bearbeiten kann, und hier dem Raum, wo man auch viele Gespräche führen kann, wo wir auch jetzt gerade sitzen. Ja. Und diese Balance zu finden und da immer am richtigen Ort zu sein, das ist die spannende Aufgabe für jemanden, der als Manager praktisch im Tischtennis aktiv ist. Und ich muss zugeben, am liebsten bin ich in der Halle und gucke unseren Spielerinnen und Spielern zu.
Ja, das geht mir auch so. Passiert noch nicht so oft, aber Gott sei Dank, wobei, gut, ich ab und zu mit der Kamera, ne, aber...
Ich seh dich mit der Kamera, du bist mitten in Action und ich sag dir, das tut uns allen gut, die Wege sind ein bisschen weiter. Und Wolfgang hat das ja beschrieben, das ist für uns alle gut, die wir ja passionierte Tischtennisspieler nach wie vor auch sind, das hilft nämlich bei der Beinarbeit.
Ich habe es wieder gemerkt, so manchmal bei den deutschen Spielen bin ich auch echt unprofessionell, weil dann filme ich, gucke aber über so die Kamera drüber, weil ich halt mitfieber, so bei Sabine oder Dani oder was weiß ich. Und dann merke ich, wie ich dem hinterher gucke, aber die Kamera nicht mitbewege. Das heißt, die laufen dann aus dem Bild, weil sie irgendwie den Tisch verlassen, und ich gucke so zu und dann denke ich, verdammt, ich habe die schon wieder aus dem Fokus verloren.
Und die Sabine läuft so schnell, da musst du mit der Kamera aufpassen.
Ich bin da auch manchmal echt nicht sonderlich professionell, deswegen... Ja, und wir haben ja in dem Presseraum auch im Fernsehen, also so ist dann nicht. Du hast gerade gesagt, du bist ja eigentlich Manager, du kommst aus der Welt der Unternehmensberatung, der Unternehmen. Sag mal kurz, wie ist so, brauchen es gar nicht so weit auszuführen, weil ich denke, wir werden dich auch so nochmal so in den Podcast holen, aber wie ist so dieser Switch, wie ist es dazu gekommen, dass du quasi aus dieser Welt in eine komplett andere eintauchst?
Ja, gut, also ich habe den anderen Job bei Boston Consulting Group 25 Jahre gemacht, das hat mir unendlich viel Freude gemacht, macht mein halbes Leben aus, hat riesen Spaß gemacht, und dann dachte ich irgendwann, man muss auch nochmal was anderes machen in seinem Leben, und da war die Kombination aus Sport, ja, und trotzdem diese Erfahrung aus dem Management reinzubringen, war zu verlockend, um Nein zu sagen.
Wer gewinnt eigentlich von euch beiden?
Ganz ehrlich, die letzten zwei Spiele hat Wolfgang mich sehr souverän auf Abstand gehalten. Also ich muss sagen, Wolfgang spielt mich ganz, ganz smart an, und er beherrscht auf diesem Level, von dem wir jetzt sprechen, die Rückhandbanane, die alle, die mich irgendwann mal schlagen wollen, die Rückhandbanane ist eigentlich das Entscheidende. Dann kann der Brause nicht mehr schnell laufen.
Also quasi der Lin Yun-Ju des deutschen,
der Oberliga,
des deutschen Seniorentischtennisses.
Das ist schön. Also das nehmen wir hier mit als Titel. Wolfgang Dörner ist Lin Yun-Ju der Oberliga. Sehr gut.
Ja, und jetzt seid ihr beide mit plus 40.
Knapp.
seid ihr immer noch in den Top 500, oder? In der deutschen Rangliste, würde ich mal sagen. Also du auf jeden Fall, das habe ich schon gehört. Richard, wo bist du so?
Sicherheit. Ja. Richard ist weit vor mir. Der hat bestimmt 50 TTR-Punkte mehr als ich, würde ich sagen. Oder 100, ich weiß es nicht.
Ist halt alles solche Helden und ich sitze hier mit meinen 1750. Aber an einem guten Tag gewinne ich auch schon mal einen Satz gegen Richard. Ich habe schon mal einen Satz gegen ihn gewonnen.
Wahnsinn.
Ja, da hat er mich bis 9-9 mitspielen lassen, hat gedacht, und dann mache ich, und dann habe ich ihm zwei Rückhänder reingehauen, damit hat er nicht gerechnet.
Ja, also danach gab es ja...
Und dann war er noch unter 50.
Ja, und dann, und ich sag dir, danach gab es ja diese Abfrage, wer ist fitter?
Ja.
So, und dann hast du knapp gewonnen. Das war spannend.
Ach so, stimmt, ja, da hab ich mehr Leute mobilisiert. Ne? Das war gut. Wolfgang, sag mal, um mal auf das Spielerische zu kommen, was hat dich hier am meisten überrascht oder begeistert? Vielleicht ein Spieler, eine Spielerin, grundsätzlich von dem Turnier bis jetzt?
Ja, gut, da sind ja die jüngsten Eindrücke immer die, die man am besten noch im Kopf hat. Und gestern war einfach Dimis Leistung sensationell gegen Harimoto. Ja? Er hat so aggressiv gespielt, ganzen Tisch umlaufen, Rückhand und immer volles Risiko. Das hat Spaß gemacht, das anzuschauen. Und wenn man weiß, dass der Dima ja auch in den letzten Wochen und Monaten auch, viele gute Spiele gemacht hat, aber nicht gewonnen hat, ja, dann hat das riesen Spaß gemacht zu sehen, wie er sich da durchsetzt. Und die Freude teilen wir alle mit ihm.
Ja. Richard, da können wir gleich mal bei Dima bleiben. Das hat so ein bisschen Olympia-Dima-Vibes gehabt von der Rückhand, wie er die Rallyes reingegangen ist und so. Das hat schon so ein bisschen an den Dima in absoluter Topform erinnert, oder?
Absolut. Also in den Rallyes hat er sich wirklich super gut bewegt, vor allem so auch aus diesem mittleren Bereich, ja, wo Harimoto ihn natürlich auch immer wieder probiert hat anzuspielen. Was ich dabei spannend fand, ist, dass Dimitri alle Bälle eben wirklich zu Ende gespielt hat, so dass er Harimoto, der ja gerne aus diesem etwas passiven Spiel kommt, aber dann die Bälle auch übernimmt, dass er dann tatsächlich es auch geschafft hat, aus diesem passiven Spiel, also dass Dimitri gar nicht Harimoto rausgelassen hat, weil 4, 5, 6 Bälle mit unglaublich hoher Qualität, mit unglaublich hoher Präzision Dimitri zu Ende gespielt hat. Das ist vielleicht dieser kleine Unterschied gewesen zu einigen Matchen vorher. Man merkt das ja dann auch, wenn man selbst so ein bisschen spielt auf den verschiedensten Leveln. Man hat dann immer so zwischendurch die Hoffnung, hoffentlich langt dieser Ball. Sobald man dieses Gefühl hat, kannst du es fast schon vergessen. Gestern war es ein Dimitri, der gesagt hat, spiel mir noch einen Ball zurück. Ich brauche noch einen. Ich bin gerade so gut im Rollen. Und das hat man, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemerkt. Der war deutlich dominanter und mit seiner ganzen Dynamik, wie man eigentlich Dimitri in Top-Shape kennt.
Genau, und er hat im Interview gesagt, die Tipps gab es noch von seiner Tochter Emma, die zu ihm gesagt hat, Papa, du gewinnst es, wenn es nicht läuft, geh mal einen Schritt zurück und dann, ja. Aber kommen wolltest du nicht, weil es Martins Laternen basteln muss. Das ist halt dann das Los eines Leistungssportlers, der auch gleichzeitig Familienvater ist, oder?
Ja, absolut. Also ich bin mir sicher, die Laterne bringt seine Tochter heute mit. Ich glaube, sie kommt heute. Und dann wird er sich an dem Licht orientieren.
Wolfgang, wollen wir eigentlich das Spiel Ping-Pong Brause, wollen wir das mit ihm jetzt machen?
Ja, absolut,
das ich habe von der Players Party hatte ich für Annette ein paar Sachen vorbereitet. Unter anderem, da habe ich noch ein paar Fragen, Entweder-Oder-Fragen sind das.
Okay.
Das machen wir eigentlich mit jedem Gast, den wir bei uns in den mittlerweile über 50 Folgen hatten.
Ich kenne das Format natürlich,
ja, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, ich weiß nicht, ob das jetzt 11 sind, ich glaube, das sind ein paar mehr.
Euer Podcast ist übrigens neben dem Plattenplausch die beste Vorbereitung gewesen für das Bewerbungsverfahren für den CEO-Posten.
Okay. Oh mein Gott.
Das hilft uns, sehr gut.
Also pass auf, wenn du es kennst, dann kennst du das Prinzip.
Ja.
Und die Fragen, vielleicht hast du schon, das sind die gleichen, die Annette dem Patrick gestellt hat. Ich habe aber, glaube ich, nicht alle ins Video geschnitten. Okay. Also wenn du nicht zugelauscht hast am Montagabend, dann, also es geht los. Aufschlag oder Rückschlag?
Rückschlag.
Netflix oder PlayStation?
PlayStation.
Muss ich nochmal nachfragen gleich. Balleimer oder Aufschlag? Balleimer-Training oder Aufschlagtraining?
Balleimer.
Mit diesem Promi würde ich gern mal ein Doppel oder ein Mix spielen. Muss kein Tischtennis-Promi sein, kann irgendjemand sein.
Gut, also ich würde schon lieber mit einem Tischtennis-Profi spielen und ein Rechtshänder sollte es sein. Der Dima braucht zu viel Platz, ja, wahrscheinlich mit dem Franz. Ja.
Bist du Linkshänder?
Linkshänder, ja, natürlich.
Oh,
ja.
Zwei Linkshänder.
Ja, gegen du, das war ja der gleiche,
ja, Übertrag. Das stimmt, ja. Und du bist auch Linkshänder.
Absolut. Matthias übrigens auch.
Das sind alle Linkshänder. Nächste Frage. Dein Angstgegner, wird man vielleicht nicht kennen, aber...
Bist du auch doch. Also was heißt, der Richard kennt ihn, das ist der Gau von Biebrich. Ja? Gegen den habe ich bisher 6 Sätze gespielt und ich glaube in Summe 15 Punkte gemacht.
Es ist der Papa von Eva Gau.
Ja.
Aber es ist immer, ja. Aber es ist einfach eine große Familie. Malong oder Fan Sendong?
Fan Sendong.
Fan Sendong oder Timo Boll?
Timo.
Singen oder tanzen?
Singen. Okay. Das ist hart, das ist nämlich beides nix.
Ja, du läufst natürlich auch Gefahr, dass man im Podcast dann eine Kostprobe geben musste, wo beides bei Tanzen nicht gehen würde.
Kann ich nochmal ändern?
Nee, du musst nicht singen. Wir wissen hier ein Wohlfühl-Podcast, da muss keiner machen, was er nicht will. Sehr gut. Oh, jetzt kommt die Frage, die hatte Annette auch Franz gestellt. Nutella mit Butter oder ohne Butter aufs Brot?
Also auf jeden Fall mit Butter, aber ich esse kein Nutella.
Auf jeden Fall mit Butter. Ihr wisst doch, Butter ist ein Geschmacksverstärker und bei Nutella muss man den Geschmack noch mal mehr herausarbeiten. Das ist herausragend. Frisches Brot, leicht angetoastet, Butter und Nutella dann obendrauf, dass es von unten her anschmilzt.
Sehr gut. Weitere Rezepte gibt es auch bald im Kochbuch von Richard Brause. So, die können wir weglassen. Wärst du eher der Bösewicht oder eher der Superheld?
Boah, ich bin weder das eine noch das andere, hoffe ich jedenfalls.
Du merkst, die Fragen waren eher so auf Tischtennisspieler ausgerichtet, nicht auf CEOs. Ja. Aber die passt gut für einen CEO. Geld sparen oder Geld ausgeben?
Oh, da muss ich aufpassen, wie das verstanden wird. Aber ich muss Geld ausgeben, sagen. Es ist beides total wichtig, aber wenn wir nicht ausgeben, investieren in unseren Sport, kommen wir nicht voran.
Ja. Sehr gut, und dann noch die letzte Frage. Hast du ein Guilty Pleasure, eine heimliche, vielleicht etwas leicht peinliche oder ungewöhnliche Leidenschaft? Außer Tischtennis.
Ich muss sagen, da muss ich nachdenken. Das muss ich nachliefern, wenn wir noch mal einen längeren Podcast machen. Kann
auch was zu essen sein oder zu trinken.
Wir machen daraus einen Cliffhanger.
Einen Cliffhanger.
Ja, das ist gut. Danke, Richard, für die Rettung.
Und was spielst du jetzt auf der Playstation? Das will ich dann schon noch wissen.
Da habe ich mit den Kids schon Golf gespielt, ja. Das war sogar die Wii, keine Playstation. Okay, ja, stimmt,
wo man selber das so ist die Wii. Ja. Selber sich so bewegen muss sozusagen.
Ja.
Okay, wir kehren zurück zum Tischtennis. Und bevor wir auch kurz nochmal über Sabine sprechen, weil wir machen es eigentlich jetzt jede Folge, aber da gab es ja nochmal Entwicklungen in der letzten Woche. Vielleicht auch nochmal ein Wort zu Ying Han, die auch im Viertelfinale steht hier, die gegen Annette gewonnen hat vorgestern Abend. Wolfgang, ich frage dich mal, wie beeindruckend ist auch ihre Leistung, wenn man überlegt, was sie jetzt die letzten eineinhalb Jahre dadurch geschafft hat und wie sie sich da zurückkämpft und dann auch Annette wirklich von der Platte geputzt hat, muss man eigentlich so sagen, und jetzt hier im Viertelfinale steht.
Das ist sensationell, nach so langer Verletzungszeit, so wenig Wettkampfpraxis, das Niveau abzuliefern, das ist sensationell. Ich hätte große Lust, mit ihr mal 5 Bälle im Training zu machen, um das mal selber zu spüren, weil ich weiß, und ich habe die Annette ja auch in Sadar gesehen gegen Abwehr, wie gut sie das spielt, und dann zu sehen, wie schwierig das war für Annette und wie souverän Han Ying da durchgegangen ist, das würde ich gerne mal ausprobieren.
Und vor allem, sie hat im Interview danach auch gesagt, Ying, dass sie irgendwie erst so seit einem Monat quasi das auch aus dem Kopf hat, diese Verletzungen, und da auch irgendwie wie frei ist. Ich weiß nicht, wie viele schwere Verletzungen du in deiner Karriere hattest, aber wie sehr zerrt es an so einem, wenn man wirklich quasi ein ganzes Jahr verletzt war und dann wirklich vielleicht auch Schiss hat, dass das wiederkommt. Das muss doch echt schwierig sein, auch in der Birne, oder?
Also das ist sensationell schwierig, weil Tischtennis findet ja einmal in diesen Bereichen statt, dass ich alles steuere, aber es findet natürlich auch unheimlich viel in so einer Art Unterbewusstsein statt. Und im Unterbewusstsein optimalerweise darf dann kein Platz für Zweifel sein. Und wenn aber das Unterbewusstsein in Phasen schon besetzt ist, hält mein Körper, darf ich diesen Schritt machen? Das dauert unglaublich lange, bevor das eben automatisiert wird. Nicht alle Spieler kriegen nach einer schweren Verletzung es hin, diese Körperlichkeit wieder eben hinzubekommen. Und ich muss sagen, da hat Ying erstens etwas, was ich jedem nur empfehlen kann, nach längeren Verletzungen etwas super Gutes gemacht. Sie hat sich Zeit genommen. Sie hat unheimlich viel an ihrem Körper gearbeitet, hat wirklich die Muskeln so aufgebaut, dass jeder, egal ob Trainer, Physio, Ärzte, zu ihr gesagt haben, dein Körper, der ist eher besser als vorher. Und das hilft natürlich. Und das braucht man natürlich auch gebetmühlenartig immer wieder gesagt bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil am Anfang glaubt man es vielleicht noch nicht so hundertprozentig und es dauert eine Zeit. Für mich war so eine Kehrtwende schon bei Ying etwas früher, bei den Weltmeisterschaften, was sie da gegen Wang Mengyu gemacht hat, dieses Marathonspiel, wo dann am Ende das Gefühl hattest, naja, Ying war schon ein wenig müde, aber Wang Mengyu nicht weniger. Und darauf hat sie ganz gut aufgebaut. Und ich glaube, dass sie wirklich uns noch ganz, ganz, ganz viel Freude machen wird. Und dass der Körper absolut hält, das haben wir hier gesehen. Sie spielt auf einem ganz hohen Niveau wieder und darüber freue ich mich sehr.
Genau, im innerdeutschen Duell der Generationen hat sie dann gegen Annette auch deutlich gewonnen. Ich glaube, die beiden haben das erste Mal auch gespielt. Annette hat es danach auch gesagt, die hat ja auch in höchsten Tönen von Ying gesprochen, hat aber halt auch gesagt, dass es halt auch sehr speziell ist, der Spielstil, dass es so eine Mischung ist. Was unterscheidet sie denn von der klassischen Abwehrerin?
Gut, also zunächst mal ist es so, die klassische Abwehr, die wir sonst so kennen, die wird ja meist aufgebaut mit langen Noppen, wird aufgebaut mit etwas so einer ruhigeren Abwehr. Das, was Ying natürlich auszeichnet, ist einmal spielt sie mit kurzen Noppen auf Rückhand, was jetzt nicht mehr so ungewöhnlich ist, aber dadurch gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man den Abwehrball nochmal variieren kann. Aber viel entscheidender ist, Ying schupft unglaublich aggressiv. Also wie man normalerweise sagt, so diese Abwehr von früher, man hat Zeit, man kann den Ball aufbauen. Das ist ganz spannend. Also wir müssen das mal machen, Wolfgang. Ja. Wir machen das in Düsseldorf. Gerne. Ja. Einfach mal, wie Ying quasi diese Rückschläge so setzt, so aggressiv setzt, mit vor allem den Noppen, dass sie eben dann tatsächlich tiefe Vorhand, tiefe Rückhand anspielt. Auch da eben schon den Schnitt sehr, sehr viel wechselt und dann bleibt es natürlich, auch das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Viele Abwehrspieler der heutigen Generation, die wehren mit Vorhand gar nicht mehr ab. Und Ying hat tatsächlich die Vorhandabwehr und ist dort in der Lage, mit der Vorhand mit richtig viel Schnitt abzuwehren. Und diese Unterschiede, die eben alle zu kontrollieren, das versuchen viele internationale Spieler gegen Ying schon seit vielen, vielen Jahren. Und das macht sie immer noch zu, ja, ich glaube, der besten Abwehrspielerin der Welt.
Jetzt stelle ich an dich noch die Expertenfrage. Spielt nämlich heute gegen Mima Ito. Was muss er denn gegen Mima Ito machen, dass er das Spiel gewinnt, Wolfgang?
Ja, also ich glaube, das ist schwer, weil die sicherlich die wird sicherlich versuchen, früh zu schießen, wenn der Ball nur ein bisschen höher ist, ein bisschen schlecht platziert ist, ja. Also wahrscheinlich kommt es unheimlich auf die Platzierung an, viel Länge, flache Bälle reinspielen, ja, Schnitt gut variieren, zu Fehlern zwingen.
Ja, es wird definitiv ein schwieriges Spiel, hat sie auch im Interview gesagt, dass Mima Ito, glaube ich, einer der schwierigsten Gegnerinnen ist für sie auf der ganzen Tour, wo sie spielen kann, weil die ist halt auch einfach extrem gut beherrscht.
Extrem gut beherrscht, aber wir können es ja auf den Punkt bringen. Das, was Mima Ito auszeichnet, sind zwei Dinge. Wenn sie den Schnitt einigermaßen liest und sich nicht sicher ist, was mache ich damit, geht Mima Ito mit den Noppen selbst dran und kann den Schnitt so ein bisschen rausnehmen. Und der zweite Ball, Mima Ito wird mit Sicherheit nicht sich allein auf den Vorhand-Topspin verlassen, sondern in erster Linie den Punktgewinn mit einem Vorhand-Schuss suchen. Schuss für Abwehrspieler immer unglaublich schwierig zurückzuspielen.
Wir werden schauen. Vielleicht gibt es ja die Überraschung. Bei Ying weiß man nie, muss man ehrlicherweise sagen. Dangi ist noch im Viertelfinale, hat sich gegen Franz durchgesetzt. Im Achtelfinale spielt jetzt gegen Anton, der ja hier auch einen ganz guten Lauf hat. Gegen Drews gewonnen, gegen Alexis Lebrun gewonnen. Das wird auch ein spannendes Spiel, auf jeden Fall. Und worüber wir nochmal reden müssen, ist Sabine. Sie hat mir vorgestern erzählt, dass sie von Waldi angesprochen wurde im Hotel, Jan-Ove Waldner, der sie total abgefeiert hat, wie viel Gefühl sie hat. Er hat sie ja wohl am Montpellier auch kommentiert für schwedische Fernsehen, dass der total begeistert war. Und Sabine gestern im Interview auch gesagt, also wenn die Person, die jemals das meiste Gefühl im Tischtennis hat, zu einem sagt, man spielt mit viel Gefühl, dann ist das ja schon fast eine Heiligsprechung. Kann man mit so einem Lob kann man gut arbeiten, oder?
Mit dem kann man gut arbeiten und da ziehen wir alle auch Energie raus und es macht ja auch unheimlich Spaß, Sabine gerade zuzuschauen, ja, mit wie viel Freude sie das Spiel sozusagen erlebt, ja, und wie toll der Anti einfach hilft, ihre eh schon grandiose Vorhand noch stärker in Szene zu setzen. Ja, es macht wirklich Spaß, das zu gucken. Dass sie nicht immer das Level abliefern kann, wie jetzt in Montpellier, und auch mal ein Spiel hat, wo eine Gegnerin das ganz gut spielt, wie gestern, ja, das kann halt passieren. Aber wir freuen uns auf die nächsten Spiele.
Absolut, und um das vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, wir dürfen ja nicht vergessen, wer ist Miwa Harimoto? Das ist mittlerweile auf dem Level von Wang Yidi, absolute ja. Topspielerin. Und wenn man das Spiel gesehen hat, war es schon so, dass man deutlich gemerkt hat, Miwa Harimoto hat sich was überlegt. Das hat vor allem eben auch am Anfang der Sätze immer ganz gut funktioniert. Und je länger das Spiel aber dann gedauert hat, Sabine hat sich ja immer wieder zurückgekämpft in die Matches, hat sie auch Lösungen gefunden. Das heißt, worauf ich raus will, das ganze Spiel ist immer noch im Fluss. Sabine wird immer noch Dinge lernen, wie ich ein Anti einsetze, was kann ich damit machen, welche Platzierungen kann ich vielleicht noch mal so ein bisschen verändern, um. Und das ist der entscheidende Unterschied, warum ich glaube, dass es wirklich eine super Vorbereitung für Sabines Spiele. Sie nimmt den Anti nicht, um Punkte zu machen, sondern um die Vorhand in Szene zu setzen. Und das ist was ganz Entscheidendes und das macht sie super. Also ich glaube, richtig lernen gegen Anti kann man zu spielen, aber am Ende dann diesen Anti, den Sabine einsetzt, der ist ja nur die Vorbereitung für den Vorhand-Endschlag von Sabine. Und diesen Vorhand-Endschlag, diesen Vorhand-Topspin zu kontrollieren, das können nur die Allerbesten.
Ja, ich habe auch Timo Bolditage gefragt, wie er das sieht und auch wie die, was er glaubt, wie schnell dieses Spiel adaptiert werden kann. Und er hat auch gesagt, so einfach wird es nicht sein, sich auf dieses Antispiel zu gewöhnen für alle. Auch nicht für die Chinesen, die das vielleicht dann noch ein bisschen akribischer versuchen zu entschlüsseln. Und deswegen bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Aber was schon, ich meine, wir haben Sabine jetzt schon thematisiert, auch, ich sag mal so, die Zweifel, die es an ihrer Umstellung gab und so. Aber es ist jetzt schon echt surreal auch, oder? Dass sie, was sie da in Montpellier geleistet hat, es hat ihr nur ein Ball gefehlt. Dann hätte sie das Turnier gewonnen. Trotzdem ist jetzt Europas Nummer 1. Sie ist unter den Top 20. Sie ist, wenn man hier sieht, wie sie gefragt ist, auch als für Autogramme, für Fotos und so, irgendwie plötzlich in einer ganz anderen Dimension. Ich frage dich nochmal zuerst, Richard, wie verrückt muss es auch für sie sein? Oder für uns alle irgendwie, auch die mit ihr auch schon jahrelang zu tun haben, ist das schon eine komplett verrückte Geschichte, oder?
Ja, es ist eine komplett verrückte Geschichte, vor allem wie es dazu am Ende gekommen ist, aber vielleicht ist es auch, ich sag mal, wenn man Sabine kennt und wenn man weiß, wie viel Einsatz und wie viel Engagement und wie viel Leidenschaft sie für den Sport hat, dann hat man eigentlich immer gedacht, okay, macht sie nochmal einen Schritt, kann sie da nochmal näher, man hat ja eine große Karriere schon gehabt mit dem Halbfinale bei den Europameisterschaften 2022 in München, wo sie tolle Spiele gemacht hat. Aber man hat immer gemerkt, wenn man mit ihr gesprochen hat, Mensch, eigentlich, ich möchte noch einen Schritt. Was kann ich tun? Und sie hat im Training damals auch schon alles, oder nicht damals, immer alles schon reingelegt. Und manchmal sind dann Kleinigkeiten, manchmal sind es dann auch, ja, so ein bisschen ein Schicksal vielleicht, indem man sagt, okay, jetzt hat hier Olympische Spiele, war ich nicht dabei und jetzt muss ich nochmal komplett was ändern. Und vielleicht ist das dann manchmal auch das, wo man sagt, das ist ein Hauch Gerechtigkeit, weil wenn es jemand natürlich verdient hat, nochmal diesen Schritt zu machen, dann ist es auf jeden Fall Sabine Winter.
Wolfgang, jetzt du als alter Unternehmensstratege, wie viel Respekt bringt es dir auch ab, wenn jemand wirklich so einen radikalen Schritt geht? Gibt es ja in der Unternehmenswelt auch, da gehört ja auch Mut dazu, und dann dafür so belohnt wird. Also das ist doch Wahnsinn, oder?
Absolut, ich finde, da gibt es viele Parallelen zur Businesswelt. Ja. Auch viele Unternehmen müssen sich neu erfinden. Das ist immer riskant, das kann total nach hinten losgehen. Ja. Und als Sportlerin oder Sportler hast du eben auch solche Situationen und es ist sensationell, dass sie den Mut hatte und es ist toll zu sehen, wie es sich auszahlt. Ja. Dieses sich neu erfinden ist im Sport mindestens genauso schwierig wie in der Unternehmenswelt.
Das stimmt, aber es ist ja nochmal irgendwie ein anderes, komplett anderes Level. Ja. So das. Wir haben eine schöne Hintergrunduntermalung hier, oder? Ein bisschen Lounge-Musik. Ich hoffe, ich denke mal, wir das alles noch gut hören. Aber was glaubst du, wo kann das noch hingehen? Ich meine, du bist ein guter Tischtennisspieler, du kennst auch dieses Spielsystem, was dazugehört, wie lange man eigentlich auch braucht, es zu erlernen. Und sie hat es jetzt in einem Jahr da hingekriegt. Ja. Was glaubst du, das ist so ein bisschen ja auch dieses Katz-und-Maus-Spiel, schnell wird sie sich verbessern, wie schnell werden sich andere daran gewöhnen? Was ist so deine
Prognose? Das, glaube ich, wird spannend zu sehen. Ich meine, jetzt macht sie es ein knappes Jahr nach der Materialumstellung und ich finde es sensationell, dass sie in der Zeit sich so toll entwickelt hat. Und gleichzeitig, ohne dass es anmaßend klingen soll, man sieht natürlich auch, dass es noch Luft nach oben gibt im Einsatz von dem Anti. Also sie wird sich nochmal verbessern in ihrem Spiel und gleichzeitig werden natürlich auch Leute sich darauf einstellen. Die werden auch jetzt schauen, wie das gestern die Miva gespielt hat, und werden sich auch vielleicht was abgucken und es wird sozusagen immer zu sehen sein, wer da sich schneller entwickelt. Aber mit so viel, wenn man sieht, mit wie viel Freude Sabine das erlebt und spielt, da glaube ich, ist noch mehr Luft nach oben als bei den Gegnerinnen.
Was glaubst du, Richard, sitzen sie in China schon am Taktikbrett und schieben die Magnete hin und her, wie sie Sabine jetzt aus dem Spiel nehmen und ihre Vorhand? Miva hat es gestern wirklich gut gemacht. Ich hatte den Eindruck, Sabine hatte gar nicht so die Möglichkeit, ihre Vorhand richtig ins Spiel zu bringen und hat dann wirklich auch gut gekämpft und gut mitgehalten, aber am Ende auch verdient verloren. Ne? Was glaubst du, wie wird es jetzt weitergehen, auch in den anderen Ländern? Weil Sabine ist natürlich jetzt, denke ich, auf allen Radaren.
Absolut, aber man hat auch gestern gesehen, dass Miwa Harimoto, ich sag mal, so richtig entspannt ist im Anti nicht umgegangen. Hat das dann schon in Phasen ganz gut gemacht, aber ist auch immer wieder ganz gut eingestiegen. Hat dann am Ende auch aufgrund ihrer spielerischen Klasse dann ein paar Bälle einfach in einen freien Ballwechsel, wo Sabine in Anführungszeichen ihre Waffe eingesetzt hat, die Vorhand, wo sie dann wirklich dann super dagegen gegangen ist. Ich weiß, dass der Vater von Harimoto mit dem Anti gespielt hat, sie vorbereitet hat. Das war dann in der Vorbereitung manchmal so, dass es zwei Einspielpartner gab. Nämlich der eine hat Vorhand Topspin gezogen und dann hat Miwa den Ball in die Rückhandseite von ihres Vaters geblockt. Ja? Und der hat dann den Anti reingehalten, um eben diesen Unterschied hinzubekommen, weil ich glaube, der Vater wollte keinen Vorhand Topspin mehr spielen. Aber ich bin erstens sicher, dass es schon erste Bestellungen aus China gibt für den Anti. Und zweitens tatsächlich glaube ich schon, dass dieses Materialspiel nicht erst seit Sabine, sondern auch eben im Vorfeld, wenn man guckt, die indische Generation mit Batra hat da auch schon mit Material gespielt und das ein oder andere an sehr guten Ergebnissen erzielt. Da wird schon ein Augenmerk jetzt drauf gelegt werden. Wichtig ist dabei, und das ist das, was ich nochmal bei Sabine herausstellen möchte, man spielt den Anti, um nicht 1:1 den Punkt zu machen. Man spielt den Anti, um seinen Vorhand-Topspin oder seinen Vorhand-Schuss vorzubereiten. Und das macht Sabine sehr, sehr gut.
Und dir als CEO, Wolfgang, müsste eigentlich das Herz aufgehen. Du warst jetzt auch ein Sardar bei der Team-WM. Gerade die Frauen haben ja wirklich ein tolles Team, das auch alles zu bieten hat. Mit Annette, Jugendweltmeisterin, jetzt eine Antispielerin, eine Abwehrspielerin. Mit Nina, die Anführerin der letzten Jahre, würde ich auch sagen, mit dem deutschen Team. Sag mal, wie war es für dich in Sardar, als du das Team gesehen hast und wie sehr freut es dich, dass es bei den Damen, wo ja auch hinten dran mit Koharu und anderen noch wirklich auch noch ganz junge nachkommen, wie sehr freust du dich auf die Zukunft bei den Mädels?
Da freue ich mich sehr drauf und es war toll zu sehen in Sardar, auch jenseits des Tisches und der Halle, wie das Team funktioniert. Und das gilt für die Damen und für die Herren gleichermaßen. Es war toll zu sehen, dass da wirklich ein Team zusammen arbeitet und füreinander einsteht und kämpft. Ja. Das merkt man auch beim Abendessen und das hat Freude gemacht, das zu sehen. Ja. Speziell bei den Damen ist es natürlich sensationell, wie die durchgelaufen sind durch das Turnier und Han Ying war nicht mal dabei, und trotzdem kein einziges Spiel verloren, das ist sensationell. Und ich habe es von meinem französischen Pendant schriftlich, dass wir das erfolgreichste Team bei der EM waren, also die haben uns da schon auch an eins gesehen, gerade weil wir natürlich auch bei den Herren das einzige Team hatten, was die Franzosen ernsthaft in Gefahr gebracht hat. Ja, die waren besser, das ist keine Frage, aber wir haben da auch bei den Herren ein super Turnier abgeliefert. Insofern bin ich stolz und zufrieden mit beiden Teams.
Ja, und ich wollte jetzt die ketzerische Frage eigentlich an Richard stellen. Die netten stelle ich an dich, die schweren stelle ich dann an Richard. Also bei den Damen haben wir den Hattrick gemacht, da kann man schon guten Gewissens sagen, wir sind die Nummer 1 in Europa. Bei den Herren nach den letzten Europameisterschaften muss man sagen, dass wir vielleicht diese diesen Titel ein bisschen abgeben müssen, oder? Wie hast du die EM gesehen, auch das Spiel gegen Frankreich und so die gesamte Situation in Europa bei den Herren?
Also ich denke, es ist ja gar nicht so schwierig. Wir müssen einfach schauen, was ist in den letzten anderthalb Jahren geschehen, was ist bei den ganz großen Turnieren geschehen. Und wenn es so um Jäger und Gejagte geht, ja, ist es so, dass Frankreich der erste Jäger der Chinesen ist. Sie haben mit den Lebruns zwei absolute Glücksfälle. Das wird jetzt hier bereichert durch den Simon Gauzy. Flavien Coton ist absolut auch in den Startlöchern. Also es ist eine ganz, ganz tolle Generation, eine ziemlich gute Mischung, auch mit Simon Gauzy, der ja...
Das ist Wahnsinn zurzeit, oder?
Spielt sehr, sehr gut und ich meine, der ist ja auch nach wie vor nicht zu alt. Der wird sicherlich da auch nochmal die nächsten Jahre gut helfen und unterstützen können. Und wir als deutsche Mannschaft sind da einen Ticken hinter. Wir haben es in Zadar gesehen. Wir hatten unsere Chancen zu gewinnen und haben sie am Ende nicht genutzt. Wir haben am Ende 3-1 verloren und trotzdem war es ein Spiel, wofür man zu den Europameisterschaften fährt. Das sind die Spiele, wozu man auch zu den Weltmeisterschaften fährt, dass man sagt, okay, wir wollen diese Spiele auf diesem allerhöchsten Niveau. Der Unterschied ist, wir müssen einfach ganz ehrlich sein, China, vor allem als Mannschaft, als geschlossene Mannschaft, ist aus meiner Sicht nach wie vor die Nummer 1. Ich glaube, dass Frankreich der erste Herausforderer ist und ich glaube, dass es dann viele Nationen gibt, zu denen wir auch gehören, zum Beispiel Japan, zum Beispiel Korea, zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel Schweden mit einem Truls Moregard, vielleicht auch in einem Augenblick sogar auch ein Hugo Calderano, wenn ich jetzt mit Brasilien, die auch ja hinter Hugo den einen oder anderen haben, der durchaus gefährlich spielen kann. Also da bewegt sich einiges und wie sagt man so schön, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los, bedeutet unterm Strich, wir haben immer gesagt, Mensch, wir wollen diese Konkurrenz, jetzt haben wir sie. Und jetzt müssen wir uns dem Ganzen auch stellen. Auch wenn wir nicht mehr der erste Jäger sind, freuen wir uns darauf, nach wie vor eben alle Nationen inklusive China zu jagen und das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Das werden wir machen. Wolfgang, zurück zum Turnier. Was wünschst du dir noch für die verbleibenden 2 Tage?
Ja, auf jeden Fall mal gute Spiele von unseren 3, die noch im Wettbewerb sind, sodass wir idealerweise auch noch 2 oder 3 am Wochenende sehen, das wäre am Sonntag sehen, das wäre natürlich ideal. Ansonsten wünsche ich mir natürlich auch, dass die Halle nochmal voll wird am Wochenende und dass das Turnier insgesamt mit einer guten Stimmung zu Ende geht. Ja. Das hat sich schon so über die Woche aufgebaut und ich hoffe, dass das jetzt heute und morgen noch weitergeht.
Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen, ein paar haben wir schon beantwortet. Wie weit kann Sabines Reise noch gehen? Sehr weit. Apropos Reise, wir hatten Rossi gefragt, wen er auf eine einsame Insel mitnehmen würde als Tischtennisspieler, wenn er sich nur einen ausdrucken würde. Wen würdest du mitnehmen?
Als Tischtennisspieler?
Ja, also aus dem Tischtennis-Zirkus. Kann auch ein Coach sein, da muss schon aus der Tischtennis-Bubble sein.
Ich würde tatsächlich jetzt Timo mitnehmen, weil dann hätten wir endlich mal Zeit, uns über alle möglichen Dinge auszutauschen, was wir die letzten Jahre viel fürs Tischtennis gemacht haben, aber ein paar andere Dinge. Das, glaube ich, würde ich vielleicht machen. Fällt mir jetzt eben so ein ad hoc.
Da muss es auf der einsamen Insel aber einen Golfplatz geben, sonst kriegst du den nicht mit. Unterschied Turnier, Wuscheln, Unterschied Turnierformat zu früheren wie bei German Open, Vor- und Nachteile. Vielleicht Wolfgang an dich. Also ich finde es cool, ich weiß, es gibt viele traditionelle Tischtennis-Fans, die es lieben, wenn 8 Tische dastehen. Ich finde es dieses Jahr wirklich ganz, ganz cool, weil es auch ein bisschen kompakter ist mit den 6 Tagen. Man hat eigentlich jetzt auch heute, gestern, morgen haben wir wirklich viele Spiele, vielleicht die Pausen zwischendrin ein bisschen lang so mit den 2 Sessions, aber du als alter Tischtennis-Fan, wie geht's dir so mit diesem einen Tisch, mit den Vor- und den Nachteilen, die damit auch zusammenhängen?
Ja, ich kann da beide Positionen gut verstehen. Mir gefällt es, so wie es präsentiert wird, an einem Tisch. Ja, das ist natürlich ein anderer Eventcharakter, ja, der damit erzeugt wird und die Stimmung, die WTT aufbaut mit der Musik, mit der Beleuchtung und mit den Farbschemata und so, das ist schon toll, ja, das ist schon sehr modern und irgendwie spricht auch, glaube ich, die Menschen an, ja. Ich persönlich mag es auch, über 4 Tische hinweg mal zu gucken, was so hier und da passiert, aber ich glaube, so um so ein Highlight-Event zu präsentieren, ist das mit einem Tisch das richtige Format.
Die nächste Frage war auch noch, jetzt kannst du mal richtig die Insider auspacken, Wolfgang. Wann gibt es ein Europe Smash in Deutschland? Ich erweitere mal die Frage, wie sieht es überhaupt mit den WTC Champions aus fürs nächste Jahr? Gibt es da schon was, was spruchreif ist?
Spruchreif ist noch nichts, aber wir werden einen WTT Champions in Deutschland haben. So ist die Absicht auf Seiten der WTT und bei uns im DTDB, wie genau das aussehen wird, wo es liegen wird. Also sowohl örtlich als auch zeitlich, das müssen wir noch sehen. Aber das ist wichtig, dass wir so ein Signature-Event in Deutschland haben.
Ja. Genau, und Europe Smash ist ja nochmal eine, also ein Grand Smash nochmal eine andere Kategorie. Ich weiß, dass es in den letzten Jahren da schon auch immer Bemühungen gab, aber da hängt ja, glaube ich, dann nochmal mehr dran, an Geld, an Strukturen.
Ja.
Da gibt es wahrscheinlich keine.
Lass uns mal gucken, dass wir die Champions hier zu einem absoluten Erfolg mit ausverkaufter Halle vom Anfang bis zum Ende entwickeln und dann denken wir über das Europe Smash nach.
Genau, dann stelle ich die kritische Frage von Peter Heilmann wieder an Richard: Warum ist die Halle nicht voll?
Ja, die Frage ist berechtigt. Sicherlich wird ein Grund, dass die Chinesen nicht da sind, gar keine Frage. Und ja, ein paar Sachen, ich habe schon mal so dargestellt, der Tross reißt von Woche zu Woche. Ich glaube tatsächlich, dass es einige, ich sag's mal so, europäische Fans gibt, die vielleicht den Fokus dann auf Montpellier gelegt haben. Also auch da muss man dann so ein bisschen schauen, okay, ist dieses Back-to-Back von zwei Champions hintereinander. Ist das sinnvoll? Muss man da vielleicht noch mal so ein bisschen ran? Ich denke, dass das vielleicht alles dazu führen oder geführt hat, dass es jetzt im Augenblick, wir müssen noch die finalen Zuschauer abwarten, aber eben die Halle eben nicht immer ausverkauft oder nicht ausverkauft war. Es gibt auch heute immer noch Tickets, ja. Aber ich glaube, das müssen wir genau noch mal gucken, wie wir das noch hinbekommen, denn die Spieler aus meiner Sicht liefern hier tolle Leistungen ab. Vielleicht hat das auch ein kleines bisschen, der Donnerstag, der hat eine sehr, sehr gute Zuschauerzahl gehabt. Da war Timo noch da, vielleicht müssen wir Timo noch mal am Samstag oder Sonntag dazu nehmen. Nein, aber Spaß beiseite, ich glaube tatsächlich, dieses Back-to-Back könnte ein Grund sein, dass die Chinesen nicht da sind, könnte ein Grund sein. Und ein paar andere Sachen müssen wir jetzt einfach auch noch mal ein bisschen sacken lassen, damit wir im nächsten Jahr ausverkaufte Halle haben.
Ja, spielen ja immer viele Faktoren auch mit rein. Da werden jetzt auch in den letzten Jahren immer noch Feiertage dabei. Ich kann mich letztes Jahr erinnern, waren auch unheimlich viele asiatische Fans da.
Ja.
Gefühlt fast die Hälfte, ja, muss man sagen. Die kommen natürlich nicht, wenn keine Chinesen mitspielen. Das ist auch klar. Aber mal gucken. Ich erinnere mich, früher bei Jam Open lagen wir ja auch immer so bei 10.000, 12.000, 13.000. Ich denke, das kriegen wir hier auch hin. Und das muss man mal gucken. Also kommt auf jeden Fall alle noch in die Halle. Ich du hast doch um 11 Uhr eigentlich schon einen Termin, ne? Bist du extra länger für uns geblieben,
ja,
oder?
Ja, ich werde erwartet im Generalsekretariat oder im Haus des Sports, um genauer zu sein.
Ja. dann leiten wir schon mal den Abgesang hier ein. Also auf jeden Fall nochmal Tickets kaufen.
Absolut.
Je nachdem, wann wir das hochladen. Ja, also das mache ich auf jeden Fall jetzt noch. Wir haben ja Samstag, es gibt noch Tickets für den Finaltag auf jeden Fall auch, für heute auch noch.
Ja.
Kommt vorbei. Es gibt auch noch viele Sachen drumherum, die man ja machen kann. Hast du mal beim Spinnzeit-Stand zum Schläger gegriffen?
Ja, die Gruppe, mit der ich gestern unterwegs war, die hat sich komplett gemessen in Rotation, Vorhand-Topspin und Rückhand-Topspin. Und wir haben eine kleine Competition gemacht. Hat Spaß gemacht, ja.
Wie viel hast du geschafft? Wie viele Umdrehungen?
Bei der Vorhand 133 im Schnitt, ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Und hast du mal so schnell wie möglich einen Aufschlag gemacht?
Nein, ich kann auch nicht aufschlagen. Ja, das würden alle meine Freunde und alle, die gegen mich gespielt haben, auch bestätigen.
Ich habe es nämlich probiert. Ich habe, glaube ich, mit der Rückhand den meisten Spin natürlich bekommen und Aufschlag. Ich glaube, wenn ich so ganz schnell gemacht habe, so 29, dann hat er zu mir gesagt, der Kollege von Spinzer, der Gossi mit seinen Schnellen macht 40. Zeiko macht wahrscheinlich dann 65. Von Bad Königshofen, der Ivanisevic des Tischtennis. Nein, kommt mal vorbei, es gibt wirklich viel, was man hier auch noch neben dem Tischtennis erleben kann. Stände, wo man Tischtennis-Sachen kaufen kann und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Und wir haben tolle Musik.
Und wir haben tolle Musik, genau. Wir haben DJ Voldemort in der Halle und hier tolle Lounge-Musik. Also es funktioniert alles super, genau. Tickets, den Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten einfach mal googeln oder auf tischtennis.de vorbeigucken. Da gibt es dann auch die Links und alle Informationen. Ansonsten habe ich noch Ping Pong Paradise. Habt ihr von euch den Film schon gesehen? Von Jonas Eckert, geht es um TDC Neu-Ulm. der läuft gerade in ausgewählten deutschen Kinos. Da wollten wir auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen. Ich habe ihn selber leider auch noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass Dima da auch sehr präsent ist. Es geht halt um dieses Projekt Neu-Ulm, das ja mittlerweile nicht mehr existent ist. Genau, in Düsseldorf, München, Weimar, Braunschweig gibt es überall noch Tickets für Vorführungen. Kann man auch mal selber bei cineglobal.de reingucken. Da steht auch alles drin. Ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken, sobald ich das kann. Da wird er sich auch irgendwann mal online verfügbar sein. Ansonsten sind wir hier schon durch, Richard. Möchtest du noch was sagen an deine Fans?
Ja, an meine Fans. Also wir müssen dringend abstimmen, damit die Tradition nicht gebrochen wird, ob wir noch eine Weihnachtsfolge machen. Ich glaube, das sollten wir den Fans nicht vorenthalten, weil ich wurde schon zum Teil gefragt, ob wir denn in diesem Jahr wieder singen.
Wir machen auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge und werden auch wieder singen. Was wünschst du dir zu Weihnachten, Wolfgang? Hast du einen Wunsch? Privat und beruflich? Vielleicht kriegen wir jetzt dein Guilty Pleasure raus, weil du dir irgendwie...
Nee, aber sowohl privat als auch beruflich wünsche ich mir über Weihnachten ein paar ruhige Tage. Ja? Also viel Zeit mit der Familie, da freue ich mich total drauf. Und natürlich auch ein bisschen dann auch mal Abstand vom Tischtennis zu gewinnen, ist dann auch angemessen rund um Weihnachten, finde ich.
Richtig, bei dir war ja auch viel los dieses Jahr. In diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen uns noch spannende Spiele hier. Weihnachtsfolge kommt. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wolfgang, dass du kurz bei uns warst. Du musst jetzt gleich weiter, kommst dann aber wieder in die Halle sicherlich.
Ja, ich komme später wieder zurück.
Also wer Autogramm von Wolfgang will, der kriegt es auch noch in der Halle hier. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Danke, Benedikt. Danke, Richard.